Wirtschaft TV, der Podcast. Mit Informationen aus erster Hand von Wirtschaftslenkern, Top-Experten und Politikentscheidern.
Willkommen beim Wirtschaft TV Talk. Heute mit Jens de Buhr, Geschäftsführer der Deutschen Unternehmerbörse und Verleger des DUB Unternehmermagazins. Schön, dass Sie hier sind.
Schön, dass ich hier sein darf.
Ich kann das gleich zu Beginn noch mal kurz erklären. Diejenigen, die schon regelmäßig lesen, bemerken natürlich die Veränderung. DUB spricht sich immer ähnlich, aber es ist jetzt das P. Welche Veränderung steckt dahinter?
Ja, P steht für Plattform und das ist für uns nicht wirklich neu. Wir haben nur das, was wir gemacht haben, auch im Namen nachvollzogen. Wir sind zunächst mal die Heimat für den Mittelständler, für den Mittelstand. Und wir wollen als deutsche Unternehmerplattform Lösungen, Orientierung anbieten, Nutzwert, damit unsere Leser, mostly Unternehmer, sehen, was tut sich in den nächsten Jahren bei den Schwerpunkten digitale Transformation, dass jedes Unternehmen mehr Technologie braucht, um zukunftsfähig zu sein. Und der zweite Faktor ist Nachhaltigkeit, dass das ein großes Thema ist, was uns nach der Pandemie sicherlich lange und intensiv beschäftigen wird. Und das wird sozusagen, das sind die Kerne, die genetische, also die DNA des Magazins. Und als Plattform deswegen, weil wir sagen, wir haben hier das Printmagazin liegen, aber wir haben auch verschiedene andere Wege, den Leser zu erreichen. Uns ist es eigentlich egal, was er bevorzugt, ob das das Video ist auf YouTube, ob er das Heft liest oder ob er sich auf seinem Handy unseren Newsletter anschaut. So können wir ein Thema über verschiedene Wege distribuieren und damit auch alle möglichen Zielgruppen erreichen.
Was ja auch für diejenigen, die das Heft in der Hand haben wollen, schon ein großer Nutzen ist. Also über Handelsblatt und Wirtschaftswoche wird es sogar mitverbreitet. Das heißt, daher könnten schon manche kennen, die es selbst noch gar nicht aktiv vorher gekauft haben.
Ja, also seit fast 10 Jahren haben wir so eine Art Partnerschaft. Und das heißt, dass vorige Woche das Heft in einer abgespeckten Form, also nicht ganz, wie viel sind es, fast 150 Seiten, die wir hier haben, etwas über 130. Davon sind dann fast 100 Seiten dem Handelsblatt und der Wirtschaftswoche beigelegt. In der Wirtschaftswoche ist es fest drinne. Und so gesehen haben wir schon einen relativ großen Leserkreis und wir erreichen dann fast über 1 Million Leser mit unserem Magazin.
Und da haben Sie eine spannende Titelstory genau zum Thema Nachhaltigkeit. Bill Gates ist auf dem Titel zu sehen, die Zukunftsformel N gleich I plus D stellt er vor. Darüber können wir gleich sprechen. Vielleicht noch mal ganz kurz vorher zu der Definition von Nachhaltigkeit. Weil ich denke, wenn man eine Umfrage machen würde, wir gingen raus und halten 10 Leute an, 10 Leute würden sagen, Nachhaltigkeit ist mir wichtig. Aber was das jetzt konkret heißt, wie sich das tatsächlich, was dahinter steckt oder wie sich das umsetzen lässt, das ist natürlich sehr individuell. Wahrscheinlich. Der eine sagt, dass ich habe regionale Äpfel gekauft und das ist es. Ne? Und der andere erwartet viel mehr. Kann man so sagen, es gibt die Definition von Nachhaltigkeit?
Wahrscheinlich wird es verschiedene Definitionen geben. Und wir nehmen unsere, dass wir sagen, Nachhaltigkeit ist alles das, was den Klimawandel stoppt. Was sozusagen unsere Welt in einem Modus versetzt, wo wir auch noch längerfristig so leben können, wie wir es jetzt gewohnt sind. Mhm. Ich bin sozusagen, wie habe ich die Idee bekommen? Ich war vor geraumer Zeit in San Francisco und habe dort bei einem Abendessen den ehemaligen Chef der NASA kennengelernt. Und der war, hat er ganz stolz natürlich erzählt, der längste Chef bei der NASA, den es jemals gab dort. Und der sagte eben, Freunde, es wird einiges sich noch in den nächsten Jahren ereignen durch Klimawandel und auch durch Technologie. Und damit hat er auf Russland reflektiert. Klimawandel ist, was machen die Leute, wenn es immer wärmer wird? Wenn es heiß wird. Das betrifft sicherlich nicht Hamburg, das betrifft sicherlich auch nicht München oder Deutschland so sehr. Ich glaube schon, dass wir 1-2 Grad irgendwo mehr vertragen können, ohne dass wir deswegen unser ganzes Leben und dass wir auswandern müssten. Mhm. Aber was machen dann die anderen Länder? Was macht Afrika? Und so jetzt zurück zu Russland. Was passiert, wenn wir auch technologisch immer mehr, sagen wir mal, nachhaltige Energie erzeugen? Russland lebt von Gas und Öl. Gazprom und so weiter lassen grüßen. Was machen dann vielleicht 10 Millionen Menschen, die nicht mehr genug zu essen haben? Wo bleiben die? Was machen die Afrikaner? Ich meine, wenn man mal ganz weit zurückblickt, Ägypten hatte eine Blütezeit, weil viele Leute aus der Sahara Richtung Ägypten gezogen sind und sich dort, weil es in der Sahara zu heiß wurde, gesammelt haben. Jetzt müssen die weiterziehen. Also Völkerwanderung, ein Thema, was wir seit Jahrtausenden kennen,
ja,
und was immer wieder aufblitzt. Und was würde eine Völkerwanderung durch Hitze, durch Klimawandel bewirken? Was würde damit in Deutschland passieren? Und ein zweites Thema, ich war vor anderthalb Jahren, als man noch reisen konnte, in Portugal, an der Algarve und habe dann Weingut besucht. Und da erzählte mir der Besitzer, dass man Rotwein nicht mehr anbauen würde. Warum? Mhm. Weil es zu heiß ist. Jetzt geht man auf Oliven. Was passiert, wenn keine Oliven mehr wachsen, weil es zu heiß ist? Was machen die Leute dann? Sie setzen sich in Bewegung. Und das ist, glaube ich, für viele mit anderen Problemen auch. Was, wenn Meeresspiegel steigt? Da gibt es sicherlich ganz viele. Da könnten wir noch stundenlang drüber reden, was noch passiert. Aber was passiert erstmal, wenn sich, keine Ahnung, 20, 30, 40 Millionen Menschen in Bewegung setzen und sagen, wir ziehen dorthin, wo es ein bisschen kühler ist? Was heißt das für uns? Was heißt das für unser Leben? Und das ist etwas, deswegen dürfen wir das nicht auf die leichte Schulter nehmen und sagen, naja, es ist schon immer und ich pflanze mal zu Hause jetzt eine Palme an und so weiter, das wird schon. Sondern das ist dann etwas, und wir wissen auch durch Flüchtlinge, durch Flüchtlingsströme, wie schnell so ein Gleichgewicht, was wir haben, kippen kann.
Mhm.
Und dann wissen wir auch, wie relevant das ist, dass Nachhaltigkeit, und zwar weltweit, wir sehen, wie Brände zunehmen, wir sehen, wie Leute vertrieben werden, wie das ein Thema ist, worum wir uns kümmern müssen. So, und jetzt kann man aus der Not eine Tugend machen auch ein Stück weit und sagt, wir setzen auf diese Technologie, auf viel Technologie. Und das ist das, wo wir hingehen. Unsere Formel eben, dass wir sagen, wir müssen eine andere Technologie. Also wir machen zum Beispiel sehr viel
über... Erklären wir die Formel oder nennen die kurz nochmal.
Ja, die Formel ist gleich, ich kann es ja auch mal zeigen, sonst Nachhaltigkeit gleich Innovation plus Digitalisierung. Das heißt, dass wir mit neuen technologischen Formeln, am einfachsten beim Auto, dass wir sagen, wir können den Diesel nicht immer weiter verbessern. Am Ende braucht er immer noch einen Liter Diesel. Mhm. Oder er braucht eine Software, die das Ganze ein bisschen schummelt oder sowas. Aber er braucht noch Diesel. So, das heißt also letztendlich für die Klimabilanz kommt immer noch was drauf, weil immer noch mehr Leute damit Diesel fahren. Deswegen, was brauchen wir? Wir brauchen eine Innovation und wir brauchen Digitalisierung und dann sind wir beim Brennstoffauto. Wir können weniger fliegen, aber wir fliegen noch. Mhm. Wenn wir auf Zoom gehen oder auf Teams oder sowas, fliegen wir nicht mehr. Dann können wir das über Technologie lösen. Und das hilft uns am Ende des Tages, dass wir unser Leben verändern müssen. Und by the way, es wird natürlich auch als Unternehmer, mache ich mein Unternehmen damit zukunftsfähig. Allein, was ich jetzt an Reisekosten spare, durch diesen nachhaltigen Prozess, dass ich sage, Leute, nutzt doch mehr Zoom und Teams, damit wir miteinander sprechen können. Ihr müsst nicht komplett aufhören zu reisen, aber wenn wir das mal auf 50, wenn ihr mit der Bahn fahrt und Zoom und Teams, dann habe ich meine Reisekostenbudgets schon mal halbiert.
Mhm.
Also das ist nicht nur böse, dass ich sage als Unternehmer, oh, das kostet ja alles Geld und dann kommt eine Steuer, eine CO2-Steuer und so weiter, sondern es hilft.
Das ist ja überhaupt immer die Frage, nämlich nach der ganzen Kette oder Kettenreaktion, die es jeweils gibt. Daher war auch Ihre Definition eben so wichtig, weil selbst intelligente, gebildete Menschen ja im Alltag einfach nur insofern mit Nachhaltigkeit konfrontiert werden, dass sie vielleicht wirklich denken und sagen, ja, ist besser, wenn ich jetzt das mache. Oder also angefangen mit Kleinigkeiten, ich trenne ja den Müll oder ich fahre jetzt ja schon ein Elektroauto, jetzt ist ja mal gut. So, und da hört es dann oft schon auf. Aber, es geht um eine Veränderung der ganzen Welt dabei.
Es kommt noch, glaube ich, ein interessanter weiterer Punkt dazu, auch bei dem normalen Menschen, der vielleicht sagt, ich mache Müll und so weiter. Er geht dann mittlerweile zur Bank und will vielleicht ein bisschen Geld. Jetzt hat er ja Zwangssparen war ja drin, weil er ja kaum was ausgeben konnte. Urlaub fiel flach, er konnte wenig einkaufen gehen, er konnte nicht essen gehen. Also blieb ein bisschen was, das sagt zumindest die Bundesbank und die EZB, bleibt was auf dem Konto liegen. Dann kommt die Bank und ruft an und sagt, was machen wir mit dem Geld? Und dann kommt die nächste Frage, willst du es nachhaltig anlegen?
Mhm.
Und da sagen viele, ja, ich bin ja ein guter Mensch, ich Mülltrennung, ich mache auch nachhaltiges Anlegen.
Ja.
Und so fließt viel, viel, viel Geld. Und wenn das viele machen, Milliarden und Abermilliarden, vielleicht sogar Billionen, fließen dann in Unternehmen rein, die nachhaltig operieren. Tesla und andere, die plötzlich was wert sind, was sie im Prinzip von der Substanz her wahrscheinlich gar nicht darstellen können. Die Börse übertreibt natürlich auch.
Mhm.
Jetzt sagen sich aber viele Unternehmen auch clevere Manager, ich habe da ein Interview mit der Deutschen Bank drin, wo der Aktienkurs ja jetzt nicht, der war mal über 120, viele werden sich erinnern, vor vielen, vielen Jahren. Jetzt ist er bei 12, er hat sich ein bisschen berappelt, dann irgendwie 12, hat glaube ich die 12 noch nicht ganz erreicht dann irgendwie. Und wie kriegt man jetzt hin, dass die Deutsche Bank vielleicht 24 wert ist? Und jetzt wäre es natürlich gut, wenn diese Bank quasi als Unternehmen wahrgenommen wird, was nachhaltig unterwegs ist. Wenn man den Stempel Nachhaltigkeit von der Börse bekommt, dann fließt dieses ganze Geld,
von Frau Müller und Herrn Mayer, die sagen, ich möchte es nachhaltig anlegen, auch in die Aktie der Deutschen Bank. Mhm. Und plötzlich ist dieses Institut mehr wert, weil es plötzlich vom Markt als nachhaltiges Unternehmen angenommen wird. Ja. Und somit kann man auch, indem man vielleicht einen Kredit für ein Kernkraftwerk ablehnt, wo man sagt, schade, da wäre eine gute Rendite drin gewesen, kriegt man eine Überrendite, wenn man das Siegel bekommt oder das Label bekommt, man ist eine nachhaltige Bank. Mhm. Dann fließt da viel Geld rein und die Aktienmärkte belohnen das, weil das ganze Geld, was angesammelt wird, muss ja in irgendwelche Unternehmen, die auch quasi nachhaltig unterwegs sind, reingehen. Und so ist eben auch eine Adidas oder so, die sagen, wir machen auf Digitalisierung, setzen wir, dass jeder quasi zu Hause seinen Schuh ausdrucken kann und dass man eben sagt, wir fischen Plastik aus den Meeren, wir gehen auf Nachhaltigkeit, weil gerade junge Leute, junge Käufer, die werden mehr darauf achten bei ihrer Einkaufsentscheidung. Und dann kaufen die sich für 150 Euro, 200 Euro einen Schuh, wo drauf steht digital und nachhaltig dann irgendwie. Ja.
Damit komme ich nochmal zur Definition, die ja dabei dann unheimlich wichtig ist, damit da auch nicht so ein Etikettenschwindel geschieht. Ne? Weil dieses Wort natürlich viel wert ist und was im Alltag schon zu bemerken ist, wenn ein Supermarkt damit wirbt, so jemand, der ein gutes Gewissen haben will, der packt eher die Sachen ein, aber kann ja gar nicht kontrollieren, was heißt denn das konkret hierbei jetzt eigentlich. Und ich habe in Ihrer aktuellen Ausgabe die tolle Definition gefunden von 1713 vom Forstwirt Hans-Karl von Karlowitz. Ökologisches Gleichgewicht, ökonomische Sicherheit, soziale Gerechtigkeit. Das hieß da schon Nachhaltigkeit. Das ist natürlich was sich heute eigentlich genauso übertragen lässt. Aber die UN hat da 17 globale Ziele aufgeführt. Unter anderem, in ganz kurz gefasst, Armut beenden, Gesundheit, Bildung, Gleichstellung, Klimaschutz. Es wäre doch sinnvoll, das irgendwie festzulegen, um wirklich sagen zu können, was ist denn jetzt nachhaltig? Was ist denn eine nachhaltige Anlage oder welches Unternehmen arbeitet denn nachhaltig? Das gibt es aber bisher gar nicht.
Ne? Nee, da wird sicherlich noch was dran gearbeitet und da haben Sie vollkommen recht. Das kann durchaus mal Etikettenschwindel, da ist denn der Journalismus gefragt, auch zu hinterfragen. Ja. Ist das Etikettenschwindel? Meinen die es ernst? Weil natürlich, wo Geld ist, wo Geld lockt, werden sehr viele natürlich hinwandern und sagen, Mensch, wie kann ich davon profitieren? So eine Art, ja, was wahrscheinlich so ein Rush, so ein Gold Rush oder so, der sich da dann vielleicht mal irgendwo auftun wird. Und das wird sich in den nächsten Monaten, ich denke die 20er, wird das Thema einfach sein. Man hat gesehen durch die Pandemie, es ist alles möglich. Man kann die Wirtschaft komplett stoppen. Man kann etwas komplett anhalten, wenn man ein übergeordnetes Ziel hat. Und das kann eben auch im Bereich Nachhaltigkeit sein, dass man dieses Ziel. Und ich habe mit einer Aufsichtsrätin gesprochen, Marie Zukale, die fest davon ausgeht, die ist Multi-Aufsichtsrätin, also die ist bei der DWS, bei Infineon und so weiter, die ist bei ganz vielen Unternehmen, ist sie im Aufsichtsrat. Und die sagt, sie glaubt daran, dass in den nächsten Jahren, dass in jedem Vorstand auch Nachhaltigkeitsvorstand drin sein wird. Allein, weil diese Relevanz zunehmen wird. Auch, und das ist ein ganz entscheidender Faktor, um Talente zu kriegen. Wenn ich meinen Sohn, der ist 17, wenn ich dem sage, wo willst du hin, dann ist das schon auch ein Thema für den, was er total ernst meint, weil er noch so viel Leben vor sich hat. Und da sagt er, ich möchte in einer Welt leben, wo es nachhaltig ist, wo man hingehen kann, Menschen treffen kann. Und deswegen müssen wir dieses Thema jetzt priorisieren. So, und wenn Unternehmen sagen, wir möchten Top-Talente haben und die sind alle ähnlich drauf, sag ich mal, und haben dieses Mindset, dann muss ich als Unternehmen auch dafür was tun. Also so gesehen auf der einen Seite für Produkte, für den Markt, für die Aktie, für die Börse und aber auch fürs Personal kriegt das plötzlich, ist es ein Thema. Und wir reden nicht, und das ist ganz wichtig auch für mich, wir reden nicht über grüne Socken. Wir reden nicht über, dass man sagt, über Verzicht oder sowas. Mhm. Das ist auch nicht von uns der Ansatz, dass man auf etwas, weil ich glaube, so viel verzichten kann man gar nicht, um dann den Effekt zu erzielen, sondern durch Erfindergeist, durch Innovationskraft. Und da sind auch junge Leute besonders gefordert, die plötzlich ganz andere Ideen haben, dass wir mit diesem Erfindergeist und mit dieser Innovationskraft dahin kommen, nachhaltig zu produzieren, tolle Produkte oder vielleicht sogar Produkte in Frage zu stellen. Also ich bin der größte Fan. Ich habe morgen ein großes Interview mit einem für selbstfahrende Autos. Mhm. Das ist doch herrlich, dass man irgendwo hinfahren kann, man legt sich hinten rein, man schaut sich einen Film an.
Sollte man dann, im Moment noch nicht tun, nochmal als Hinweis nebenbei. Aber ja,
und das ist ganz wichtiger Hinweis auch. Wir können einfach nur, unser Horizont ist ein halbes Jahr, ein Jahr. Aber hätten wir gesagt, keine Ahnung, 2000 wie lange ist das eben? 2007, glaube ich, gibt es das iPhone schon. Also was da alles mit möglich ist, hätten wir alle gesagt, ja. Nein, das geht ja gar nicht. Und das ist alles möglich sozusagen.
Da hat ja auch die Pandemie jetzt einiges angeschoben, nicht? Also auch in der Sichtweise. Ich hatte hier in Wirtschaft TV News auch gerade eine Studie, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, 86% der 20- bis 30-jährigen Arbeitnehmer können sich vorstellen oder wollen sogar ganz oder teilweise zu Hause zu arbeiten. Also das war jetzt eine Zwangssituation, die aber so ein Umdenken auslöst an vielen Stellen, wo Menschen eben auch gezwungen sind, mal was zu überdenken und vielleicht zu sehen, oh, hätte ich gar nicht gedacht, dass das geht. Und Unternehmen natürlich genauso und sagen, hey, das funktioniert ja. Oder andere große Unternehmen, die jetzt sagen, okay, wir teilen es auf, also oder wir bieten das an, sagen, komm, ein-, zweimal in der Woche sollten wir uns hier alle sehen. Aber ansonsten könnt ihr euch das aussuchen, wer arbeitet hier, wer arbeitet zu Hause. Da findet ja ein großes Umdenken statt.
Absolut, das ist auch als Unternehmer, ich bin ja noch Unternehmer, sage ich, die Mischung macht's, dass man sagt, Teil macht das von zu Hause, Teil kommt rein, sodass man so eine Woche spicken kann. Und wir haben jetzt auch darauf reagiert und haben eine Büroetage, haben wir aufgegeben dann halt, weil wir sagen, okay, das ist ja rein rechnerisch so, wenn einige zu Hause arbeiten, einige drinnen arbeiten, dann kriegen wir eine gute Mischung hin. Und dann kann ich als Unternehmer auch sagen, alter Schule, dann können die Leute auch vielleicht nicht ganz so effizient arbeiten oder anderes machen, weil ich spare ja auch die ganze Miete nochmal obendrauf. Also von daher glaube ich daran, dass das die Zukunft ist und dass wir da auch hinmarschieren werden. Und ich glaube auch daran, dass es wichtig ist, dass wir als Volkswirtschaft, als Wirtschaft, das als unseren weiteren Kern begreifen, um es dann auch zu exportieren. Wir haben ja nichts anderes. Wir haben kein Öl, wir haben kein Gas, wir haben kein, was auch noch immer weniger wert wird. Weil Öl und Gas, glaube ich, dran, wenn es Green Energy gibt, dass also durch die Windkraftwerke und so weiter, dass da viel mehr kommen wird, wird das ja auch entwertet. Deswegen sollten wir, tun wir gut daran. Und da macht natürlich etwas wie BioNTech oder so, wo man sieht, das sind moderne Unternehmen, die auf KI gesetzt haben, die auf Digitalisierung gesetzt haben. Und statt 7 Jahre ein Medikament zu erforschen, schafft man das in fast einem Jahr. Und dieses Medikament rettet quasi die Welt, mehr oder weniger halt. Also von daher tun wir gut daran, vorne mit dabei zu sein, um diese Dinge dann auch weltweit zu exportieren, um dann wieder unseren Wohlstand abzusichern. Davon glaube ich fest dann irgendwie.
Jemand, der das auch persönlich ganz stark antreibt, ist hier auf dem Titel ihrer aktuellen Ausgabe, Bill Gates. Zum einen sagt er Green Premium, also dass man ein bisschen mehr zahlt dafür, dass es dann ein nachhaltiges Produkt ist. Das reicht auf Dauer nicht, das geht nicht. Das ist ja dann Luxus. Das ist ja dann immer die Frage, ob jemand sagt, ja, das gönne ich mir für ein gutes Gefühl. Es soll einfach zur Normalität werden, zum einen. Also da muss man gucken, wie man die Produktionsprozesse und Vertrieb und so weiter entsprechend gestalten kann, ne, dass das auch möglich ist. Und er sagt auch noch, bei 51 Milliarden Tonnen Treibhausabgasen jährlich ist eine Reduktion nicht genug. Alles bei Ihnen in dem Titelthema nachzulesen, in dem Artikel. Er will die Emissionen nicht einfach reduzieren, sondern sagt, nee, müssen wir eliminieren. Wie soll das geschehen?
Ja, er hat ein schönes Beispiel, das finde ich, mit Kerosin. Wenn man jetzt Kerosin nimmt, dann kostet das, ich weiß nicht genau, ich bin da kein Experte, aber nehmen wir mal einen Dollar den Liter. Und die haben ja auch Gallions, also nehmen wir einen Dollar, einen Liter Kerosin. Und wenn man das Ganze jetzt mit Bio-Treibstoff machen würde, würden wir wahrscheinlich bei $3 liegen. Und das ist das Green Premium. Also es kostet $2 mehr, sich ökologisch zu verhalten. Und er sagt eben, wir müssen diese $2, die müssen wir schließen irgendwie, den Gap. Dass es nicht sinnvoll ist, dass wir günstiger mit Kerosin fliegen, sondern es muss am Ende günstiger sein, mit Bio-Fuel unterwegs zu sein. Und da haben wir zwei Möglichkeiten. Wir können technologisch einiges machen, dass also die Triebwerke besser werden und dass wir dann auch sehen, dass die Produktion von Bio-Treibstoff, dass die auf $1 runterkommt. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, dass man technologisch sich weiterentwickelt. Man kann es mit Steuern, man kann mit verschiedenen Dingen arbeiten. Aber so, und das ist Premium Green, dass das dann null wird. Dass es für mich als Lufthansa egal ist oder sogar noch besser ist am Ende des Tages, dass ich damit mit Green Energy unterwegs bin und nicht klassisch mit CO2 orientiert arbeite.
Also so, dass das Fördern der Nachhaltigkeit letztlich einfach schon eine rein wirtschaftliche Entscheidung ist sogar.
Ja. Ja. Es muss wirtschaftlich sein und es kann nur dieses Gap, kann ich nur durch Technologie, kann ich das nur verändern. Indem ich, natürlich kann ich ein bisschen steuern und so weiter. Also jetzt ist ja auch so, dass Flugbenzin, glaube ich, wenig besteuert oder subventioniert wird und so weiter. Da muss ich runterkommen. Und es wird ja spätestens, wenn die Grüne Partei zum Bundeswahlkampf, bei den Bundestagswahlen die Stimmen bekommt, die jetzt in den Umfragen drin sind, dann wird sicherlich da auch nochmal ein Push sein, dass diese Dinge umgesetzt werden. Wobei aber auch die Lufthansa, ich habe Gespräche mit der Lufthansa geführt, die sagen auch, wir glauben langfristig nicht daran, weil es eine Veränderung in der Gesellschaft gibt, dass es noch Kurzstreckenflüge gibt. Wir glauben nicht, dass das sinnvoll ist, von Düsseldorf nach Hamburg zu fliegen, wohl um Drehkreuze zu kriegen. Also man fährt hin und checkt ein und fliegt nach Los Angeles oder nach New York. Da wird es alternativlos bleiben. Aber diese ganzen Kurzstreckenflüge, ich schätze mal in 10 Jahren werden sie nicht mehr sein, wenn, nochmal zurück, ich dann in meinem selbstfahrenden Auto sitze und sage, fahr mich da bitte hin und ich stelle mir die Uhr, lege mich hinten rein und penne und das Auto fährt mich dann da nach Düsseldorf zum Flughafen. Dort wird es dann eingecheckt und dann bin ich dann da. Ja. Dann brauche ich auch den Flieger nicht mehr in dem Sinne.
Es ist möglich, dass in einigen Jahren uns das so vorkommt wie in Ländern, wo es vielleicht vorher noch keine Plastiktüten gab und man dann irgendwann sich freut und sagt, ja, wir bekommen überall Plastiktüten, wie toll, was für ein Luxus. Und dann später wieder sagt so, wir müssen die Plastiktüten mal loswerden. Was war das denn eigentlich für eine Zeit, wo wir an jeder Ecke eine benutzt haben? Und so vielleicht auch mit den Langstrecken- oder Kurzstreckenflügen, die irgendwann für jeden erschwinglich wurden, irgendwann zum großen Teil sogar günstiger als Bahnfahren. Dass man sagt, nee, ich fahre nicht mit der Bahn, das ist viel günstiger, wenn ich fliege. Und dass das einfach ad absurdum geführt wird in gar nicht so langer Zeit. Das
ist ja, wobei es ja auch zeitlich zum Teil in Deutschland ad absurdum geführt wird, dann irgendwie halt nicht. Also ich sehe jetzt, wenn man nach Frankfurt fährt, ich bin viel nach Frankfurt unterwegs, wenn man einchecken, warten, Verspätung, alles mit einem, dann wieder im Flughafen ist, im Vergleich zur Bahn, die in Frankfurt in der Innenstadt ankommt, dann ist das vielleicht ein Unterschied von 30 Minuten, 35 Minuten. Preislich sind das Welten. Und was kann man mittlerweile alles in der Bahn dann machen? Dann irgendwie halt. Also es gibt ja schon vereinzelt WLAN, vereinzelt auch mehr. Aber ich glaube schon, wir werden einfach ein gewisses Umdenken haben und werden genauso wie wir auch vor Jahren noch Blei im Benzin hatten, noch, dass wir auch uns nicht vorstellen konnten, dass der Katalysator jetzt dabei ist, sondern es werden einfach Dinge kommen, die uns gut tun werden dann irgendwie. Und je mehr technologische Möglichkeiten wir haben, desto eher werden wir das auch machen dann irgendwie. Das ist ja, ich finde jetzt auch, es gibt ja schon, wir haben es jetzt vielleicht mit Zoom und Teams ein bisschen übertrieben, aber es ist ja schon eine Entschleunigung da. Was habe ich mich auch geärgert, wenn ich dann um 17 Uhr, 18 Uhr noch ein Gespräch in Frankfurt hatte, dann war ich um 22 Uhr zu Hause. Habe ich jetzt um 18 Uhr ein Gespräch, 18.30 Uhr zu Ende, bin ich um 19 Uhr zu Hause. Ja. Das ist doch schon ein Vorteil, ganz zu schweigen, was ich damit spare. Und das ist immer wieder ein Beispiel, wo die Reihe hingehen kann. Und ich habe den Gründer von Zoom habe ich getroffen in San Jose, Eric Yuan. Und den habe ich gefragt, wie geht's denn weiter? Was ist denn so deine Vision? Und da sagte er, also er glaubt daran, dass wir, wenn wir Kaffee trinken demnächst, dass wir das riechen können von gegenüber. Dass da einfach Dinge möglich sind, die wir uns noch nicht vorstellen können. Und er glaubt auch an Berührungen. Das heißt, dass man vielleicht einen Handschuh anzieht im ersten Step, man greift zu und der andere, der hat auch den Handschuh und kriegt die Berührung ab und sagt, hallo, jetzt haben wir uns die Hand geschüttelt. Ja. Noch spannender auch, wenn der Computer anfängt zu lesen, die Mimik ausliest, beim Chinesen, beim Japaner, beim Amerikaner und sagt, der passt gar nicht auf, der hat es auch nicht verstanden, was sie gesagt haben. Ja. Das machen wir jetzt, wir sehen die Mimik bei jemandem, der weint, der traurig ist, das können wir erkennen. Aber bei jemandem aus dem Asien zu erkennen, wie er jetzt drauf ist, wie die Attention Rate gerade sinkt und was er wirklich sagt. Weil wenn noch Übersetzungsprogramme dazu kommen, dann ist es doch unschlagbar letztendlich, wenn er ein Übersetzungsprogramm 1:1 übersetzt und ich kann den Japaner, den Chinesen und was auch immer sehr gut verstehen, ist es doch auch eine perfekte Sache dann irgendwie halt. Also ich kann riechen, ich kann anfassen, ich kann sozusagen auch und wir werden immer noch schütteln und sagen, oh, das will ich das eigentlich. Aber dieses Lesen des Gesichtes, was wir in Teilen auch können, ich finde in extremen Bereichen, also wenn jemand weint, sehen wir, dass er traurig ist. Wenn er lacht und auch Tränen weint, wissen wir, okay, der lacht gerade Tränen. Aber da hat der Computer natürlich noch viel, viel mehr Möglichkeiten. Und das ist ja auch eine Welt, in der wir uns jetzt reinbewegen. Es hat immer industrielle oder Revolutionen gegeben. Und die nächste ist das, was Harari sagt, ist Hack the Brain. Dass wir über Biotechnologie und über Computerkraft, dass wir in der Lage sind, in den Menschen einzudringen, zu sehen, was er wirklich denkt, was er hat. Für die Medizin auch großes Thema halt, wo wir hinkommen, zu gucken, was steckt hinter der Haut, unter der Haut. Und da kann keiner sagen, dass, wenn die Computer sich weiterentwickeln, dass das nicht kommen wird. Wir müssen es denn reglementieren. Was wollen wir alles?
Klar, das ist es natürlich wieder. Das ist wieder das, kein Ding für sich, ist gut oder schlecht. Ne? Ja. Das, aber es stecken riesige Möglichkeiten da drin und eigentlich noch viel mehr, als so unter Great Reset im Moment verstanden wird, glaube ich. Den gibt es ja tatsächlich. Also manche sagen immer noch, das ist doch ein geheimer Plan oder irgendwas, da soll doch. Sagen, nee, kannst du ja auch nachlesen, was unter Great Reset verstanden wird. Ja. Aber es ist viel mehr, was da noch nachkommt. Da ist ja auch Bill Gates, klingt sehr entspannt oder wirkt auf mich so, wie ich es gelesen habe bei Ihnen im Heft, das ist ja witzig, der einfach sagt, klar, einige Technologien haben wir schon, die wir brauchen, die anderen, die erfinden wir dann eben noch. Also ne, das ist ja nicht so, das können wir nicht, da ist die Grenze, sondern sagt, hey, wir sind doch mittendrin in dem ganzen Prozess.
Da ist sicherlich auch über Kernfusion nochmal neu nachzudenken dann irgendwie halt, nicht? Ist das ein Thema, was wir für die Zukunft brauchen? Wie weit ist es beherrschbar? Müssen wir uns dem nochmal neu technologisch und anders nähern? Oder müssen wir einfach sagen, ich rede jetzt nicht von der Kernspaltung, sondern wie können wir eine Fusion darstellen? Wollen wir von vornherein Nein sagen? Und was passiert dann? Und jetzt kommt wieder natürlich das Totschlagargument, wenn China diesen Weg geht, wenn Amerika diesen Weg geht, dürfen wir als Europa uns da draußen außen vor lassen? Werden wir dann von denen möglicherweise beherrscht dann irgendwo, dass man sich, weil man sagt, nee, wir wollen es nicht, von einer Technologie entsagt? Was hat das für Konsequenzen dann wiederum für uns alle? Also es ist ja eine sehr, sehr komplexe Welt. Das merken wir jetzt ja auch, wenn wir plötzlich Schutzmasken aus China brauchen, die nicht bekommen. Wenn wir aus Indien Stoffe brauchen, die weltweit größte Apotheke, das war mal Deutschland. Jetzt ist es Indien. Jetzt haben die aber mit der Pandemie gerade sehr, sehr viel zu tun, irgendwie, weil dort die Zahlen durch die Decke gehen dann irgendwie. Also was sehr, sehr traurig ist, was dort alles passiert. Aber das hat dann wieder Rückkopplungen wieder auch auf Europa, weil wir plötzlich feststellen, oh, wir kriegen ja gar nicht mehr die Stoffe, die wir brauchen, um den Impfstoff herzustellen.
Ja, also die Learnings im Moment sind, glaube ich, riesig. Also auch das Verständnis für die Zusammenhänge. Ja. Das für manche vielleicht noch vor ein paar Jahren abstrakt klang, so alles ist eins oder alles Denken in der Art, zeigt sich hier aber auf eine total praktische, handfeste Art und Weise, ne, wie alles miteinander vernetzt ist und dass man kaum für sich isoliert auf Dauer in der Welt agieren kann.
Es wird spannend zu sehen sein, wenn wir in 10 Jahren, also 2029, 30, auf diese Zeit zurückblicken, wo wir dann sagen, damals hat es begonnen. Das war eine Geschichte, die größer war als alles das, was wir bislang in der Menschheit erfahren haben. Nicht durch die Krankheit an sich, sondern die Learnings, die Weiterentwicklung, die Brüche, die Veränderungen, die damals 2020, 2021 stattgefunden haben, was wir dann mitnehmen, positiv, negativ, das wird alles noch, das können wir jetzt gar nicht sagen. Und wenn wir das wüssten, könnten wir die Zukunft voraussehen und dann bräuchte man nur einen Tag an der Börse verbringen und dann hätte man es geschafft sozusagen. Aber es ist eine wahnsinnig spannende Zeit, die mich auch dieses hier so leben und erleben lässt dann irgendwie und deswegen auch eben das Magazin machen, um daran zu partizipieren, nicht die falschen Entscheidungen zu treffen, die richtigen Entscheidungen zu machen und auch rechtzeitig dabei. Und das ist ja auch Unternehmertum. Dafür rede ich dann ja für die Klientel zusammen. Wie kann ich zukunftsfähig werden?
Ja, da möchte ich nochmal Zahlen aufgreifen. Also es ist bei dem Thema vollkommen zu merken, dass Sie da so drinstecken und dass das Leben also voll hinter dem stecken, was Sie da tun, worüber Sie berichten und Sie nicht einfach sich eine Nische ausgesehen haben, so sagen, das ist jetzt, glaube ich, aktuell, sondern wirklich mit Leib und Seele sozusagen da drin sind.
Ja, vielleicht dann auch noch eine Konsequenz, die ist mir klar geworden. Ich war vor 2 Jahren in San Francisco und habe dort IBM besucht und die haben ja ein Programm, das nennt sich Watson. Das ist auch künstliche Intelligenz. Ist berühmt geworden dadurch, dass es eine Talkshow gab und in dieser Talkshow hat Watson alle Kandidaten outperformed, also hat gewonnen dann auch wieder. Es gibt so eine Rateshow, Jeopardy. Und dieses Watson, das nutzen die immer weiter und da gab es folgendes Szenario, dass dieses Watson prüft auch die Informationsstränge in der Welt. So, jetzt haben Sie eine Fabrik für Kleider. Und diese Fabrik für Kleider wird in Kenia vorproduziert. Jetzt gibt es doch vielleicht Kinderarbeit in Ihrer Fabrik, was Sie hier in Hamburg sitzend gar nicht mitbekommen dann irgendwie. Das System checkt einen Zeitungsartikel, wo drin steht Kinderarbeit. Das System sagt weiter, hoch, Verträge checken, kündigen. Alternativplan aufbauen.
Ah, ja.
Und das ist, okay, wichtig für die Produktion. Was passiert, wenn Sie dann nach Amerika dienstlich oder für die Ferien fahren und Amerika hat festgestellt, wer Kinderarbeit für seine Produktion einsetzt, wird bestraft. Das ist durchaus ein reales Beispiel. dass man dann sagt, dann bleib doch hier. Wir haben auf Alcatraz, da haben wir noch ein Plätzchen für dich frei. Mhm. Weil wir haben festgestellt durch unsere Informationsquellen, du produzierst in Kenia Kinderarbeit und dein Wohlstand, dass du hier essen warst, hat damit zu tun, dass du Kinderarbeit einsetzt. Oder andere Dinge, muss ja nicht nur Kinderarbeit, kann auch was anderes sein. Terroristen, was auch immer letztendlich. Sie wissen es gar nicht, aber wenn sie die Technologie einsetzen und dazu werden sie quasi verpflichtet sein, damit sie nicht in der schwedischen Gardinen müssen, müssen sie einfach auch dort nachrüsten. Einfach so weiterzuarbeiten, ja, ist keine Option. Ob das jetzt nur, sagen wir mal, Gewinnstreben ist, aber auch um Sicherheit zu bekommen, auch Informationen zu bekommen. Und das war nicht beeindruckend, wie dieses System wirklich weltweit alle News gecheckt hat, selbst in einem kleinen Dorf in Kenia. Und wenn da irgendwas ist oder es werden Chemikalien eingesetzt, die nicht eingesetzt werden dürfen und die werden dann nach Amerika produziert, also exportiert. Ja. Und sie haben den Label dafür, dass sie sich in Gefahr begeben. Das sind Themen, die uns für die Zukunft beschäftigen werden.
Also das klingt so, als würde tatsächlich über letztlich natürlich finanzielle Anreize oder aber Androhung von Strafen eine sehr viel gerechtere Welt eben auch im Handel, in der Produktion, in der gesamten Wirtschaft geplant.
Man wird umdenken müssen. Und wenn man sagt, in Amerika oder wo auch immer, wir wollen Kinderarbeit und wir möchten gerne auch nachhaltiger, ist das, was Sie ansprachen, möchten wir leben. Und dann müssen auch die, die nicht sozusagen die Informationen einholen, zur Rechenschaft gezogen werden. Das kann und wird sicherlich auch unsere Zukunft begleiten dann.
Vielleicht noch mal ganz kurz zu den Zahlen. Es gibt eine spannende Studie, auch in Ihrem Artikel erwähnt, Science-Based Targets Initiative-Studie besagt, dass Unternehmensprofite jedes Jahr um 26 Billionen US-Dollar steigen könnten in den kommenden Jahren. Sogar 65 Millionen neue Arbeitsplätze entstehen könnten durch Klimaschutz. Also genau das Gegenteil dessen, was viele befürchten. Also sagen, es verteuert ja nur, es macht alles schwieriger. Können Sie das vielleicht noch mal kurz zum Schluss anreißen? Ist wahrscheinlich ein bisschen wenig, aber doch darauf noch mal eingehen, wie das funktionieren soll.
Na gut, was ich eben sagte, ist ja, Klimaschutz heißt auf neue Technologien setzen. Ja. Und für mich würde zum Beispiel zu diesen Unternehmen würde auch eine Microsoft dazu zählen. Es würde ein Zoom dazu zählen. Und Microsoft an sich sagt ja eben auch, wir wollen relativ zügig klimaneutral werden. Bill Gates hat ja Microsoft mal gegründet. Und die wissen ganz genau, man kann nur klimaneutral werden über den Einsatz von künstlicher Intelligenz. Mhm. Und das bezieht man dann natürlich von Microsoft. Und allein dieses Bekennen von Microsoft dazu, auch zu sagen, wir unterstützen das, wird dazu führen, dass die Produkte von Microsoft mehr nachgefragt werden. Mhm. Und andere Produkte auch. Und das ist eben dieser Effekt, der kommen wird, dass wir, wenn der Druck da ist und wenn Unternehmen oder auch eine Regierung sagt, wir müssen nachhaltiger werden, das sehen Sie jetzt auch in Hamburg, wenn Sie eine neue Heizung brauchen ab 1. Juli, müssen Sie auch da auf Ökologie setzen. Und dann brauchen Sie andere Verbrenner. Die Grünen wollen auch, dass es Solaranlagen auf jedem Neubau geben wird. Das wird über kurz oder lang auch kommen. Und wer stellt die her, die Solaranlagen? Da wäre es natürlich gut, dass wir da in Deutschland Technologieführer sind. Dass wir die nicht nur in Deutschland, sondern sagen später auch die Franzosen, die Spanier, wir müssen mehr Solarenergie. Ja, jedes Haus gehört eine Solaranlage. So, und wenn wir da Unternehmen haben, die da fortschrittlich sind, wunderbar, dann funktioniert das doch, dass wir dadurch Arbeitsplätze aufbauen. Das ist ja das, was ich meine. Je mehr wir sozusagen Exportkandidaten haben, die für Nachhaltigkeit stehen, für die grüne Welt oder für die blaue Welt, sagen wir auch. Blau steht sehr stark für Technologie, der blaue Planet, die blaue Welt, blaue Technologie. Desto mehr Arbeitsplätze bekommen wir. Aber nicht, wenn wir MeToo machen und hinterherhinken, sondern wenn wir bereit sind, und da glaube ich auch dran, dass wenn die Autohersteller in der Lage sind, Brennstoffautos herzustellen, die Brennstoffzelle zu bekommen, dann werden neue Forschungs- und Entwicklungsabteilungen gegründet. Dann kann man damit auch extern oder weltweit punkten. Deswegen glaube ich, steckt da viel drin.
Ja, und wie? Das hört man schon so. Im Prinzip war das jetzt nicht nur Ihr Besuch als Geschäftsführer der Deutschen Unternehmerbörse, Jens de Boer und Verleger des Stub Unternehmermagazins, sondern es ging im Prinzip um Zukunftsforschung, über die wir hier gesprochen haben, in ökologischer wie ökonomischer Hinsicht. Vielen Dank für Ihren engagierten Besuch hier im Studio.
Dankeschön, danke auch.
Das war der Talk mit Jens de Boer in Wirtschaft TV.